Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Sina Fröndrich und mit einer Frau, deren Name Sie sich merken sollten, Jennifer Morgan. Die Managerin ist die erste Frau, die an der Spitze eines DAX-Konzerns steht. Sie führt seit heute im Duo den Softwarekonzern SAP aus dem baden-württembergischen Walldorf. Völlig überraschend, denn ihr Vorgänger Bill McDermott ist zurückgetreten. Einordnungen gleich zu Beginn der Sendung. Und ein Leiharbeiter bei Google spricht über seine Arbeit und die Nachteile, die ihm die Leiharbeit beschert. Wer Abrechnungen erstellt oder seinen Gehaltszettel abruft, der hat womöglich regelmäßig mit SAP zu tun. Der Softwarekonzern bietet zig Anwendungen für Unternehmen und ist auch beim Cloud-Geschäft ganz vorne mit dabei. Ein Unternehmen aus dem kleinen Walldorf mit fast 100.000 Beschäftigten, eines der wenigen Softwareunternehmen aus Deutschland, das international eine Rolle spielt. Dazu ist es noch das wertvollste deutsche Börsenunternehmen. An der Spitze Bill McDermott, der heute Nacht völlig überraschend seinen Rückzug erklärt hat. Die Nachfolge ist bereits geregelt und mit dem neuen Duo steht erstmals eine Frau an der Spitze eines DAX-Konzerns. Bevor wir das jetzt einordnen, zunächst Informationen von Viktor Goldgar.
Beim Software-Riesen SAP räumt Vorstandschef Bill McDermott seinen Stuhl, und zwar mit sofortiger Wirkung. Das Unternehmen teilte in der Nacht mit, der Topmanager habe sich entschieden, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Warum der Chef genau nun seinen Posten räumt, blieb aber unklar. McDermott bleibe noch bis Ende des Jahres für SAP tätig, in beratender Rolle. Seit 2010 war der Manager Chef des Softwarekonzerns. Das Unternehmen bietet vor allem spezielle Software für Unternehmen an. McDermott hat SAP stark geprägt, hat in den vergangenen Jahren viele Unternehmen zugekauft und auf die sogenannte Cloud gesetzt, auf Datenspeicher im Netz, nicht mehr nur auf Servern in den Unternehmen selbst. Doch McDermott war immer umstritten, denn der Manager galt als Exzentriker, selbstbewusst, mit teurer Uhr am Handgelenk und mit einem Gehalt von knapp 12 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Damit war er einer der bestverdienenden DAX-Manager. Gerade in diesem Jahr ist die Kritik an McDermott immer lauter geworden. Er habe zwar viele Unternehmen zugekauft, aber wie deren Software in die SAP-Systeme eingebunden werden kann, das war vielen ein Rätsel. Nun übernehmen die bisherigen Vorstandsmitglieder Jennifer Morgan und Christian Klein das Ruder bei dem Softwarekonzern.
Warum Bill McDermott geht, ist also nicht ganz klar. An den Zahlen kann es kaum liegen, denn die hat SAP heute vorzeitig für das dritte Quartal veröffentlicht. 30% mehr Gewinn wurden verbucht, mehr als 1 Milliarde Euro unterm Strich. Wie kommt das alles an? Das besprechen wir mit Dorothee Holz, die für uns an der Frankfurter Börse ist. Frau Holz, wie reagiert denn die Aktie?
Ja, die Aktie macht einen beeindruckenden Satz nach oben. Das Papier steigt um 7,5% auf rund 113 Euro. Also Applaus, wenn der Chef geht. Das ist normalerweise ein negatives Signal. Man hofft, dass der Nachfolger einen besseren Job macht. Also freut sich die Börse über den Abgang von Bill McDermott. Das habe ich Christoph Schmidt von Fikra Capital vor der Sendung gefragt.
Ich denke mal hauptsächlich erstmal über die guten Zahlen. Sie sind auch besser als erwartet vom Markt gewesen. Der Ausblick wurde bestätigt, also der mutige Ausblick wurde bestätigt. Ich denke mal, da liegt der Hauptfokus drauf. Aber da bleibt natürlich immer noch so ein bisschen Rest übrig, was natürlich bedeuten kann, naja, vielleicht wird ein Wechsel jetzt SAP bei den Problemen, die sie schon noch haben, ganz gut tun. Und da freut man sich vielleicht, dass es hier keine lange Hängepartie gibt, sondern dass man schnell eine Entscheidung getroffen hat.
Sie beobachten das Unternehmen schon lange. Wie überraschend kam das für Sie?
Extrem überraschend. Also ich habe nicht im Ansatz damit gerechnet, vor allen Dingen auch nicht so kurzfristig. Wir hatten auch keinen Gemunkel gehabt im Vorfeld oder in der Presse, irgendwie einen Druck, der ihn zu irgendwas nötigen sollte, an Rücktritt oder sowas. Deswegen richtig große Überraschung.
Lassen Sie uns spekulieren. Er hat wohl keine goldenen Löffel geklaut, aber hat er sich sonst wie in Misskredit gebracht? War der mächtige Aufsichtsrat etwa mit ihm unzufrieden?
Das glaube ich nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal gesundheitliche Gründe, die vielleicht einen dazu bewegen, zurückzutreten auf dem quasi jetzigen geschäftlichen Höhepunkt. Kann man also sehr gut abtreten. Oder es gab vom Investor, der im Januar eingetreten ist, vielleicht etwas Druck, die Probleme, die SAP hat, zu beseitigen. Und er fühlte sich vielleicht nicht mehr in der Lage, diese wirklich zu lösen und andere Personen in einer besseren Position dafür.
Welche Probleme hat SAP denn?
Sie haben ein Problem mit der Kundenkommunikation. Also die Kunden verstehen viele Produkte nicht und wissen nicht, warum sie unbedingt in diese neuen Cloud-Produkte wechseln sollen. Sie sind in der bestehenden Software momentan gebunden. Sie trauen sich nicht zu investieren. 2025 soll die alte Software auslaufen. Viele glauben das nicht. Das wird vielleicht noch etwas länger laufen und halten sich entsprechend zurück mit ihrer Kaufentscheidung. Und das ist das große Problem, was SAP hat.
Die Kursentwicklung ist ja beeindruckend. Also Anleger haben keinen Grund zur Klage. Die Aktie hat in der Zeit, seit er am Ruder war, 240% zugelegt. Was ist sein größtes Verdienst?
Sein größtes Verdienst sind die Akquisitionen, den Mut zu haben, viele Unternehmen zu kaufen, um sich auf dieses Cloud-Geschäft zu konzentrieren, was momentan das größte, mit Abstand das größte Wachstum zeigt. Das hätten viele wahrscheinlich sich nicht getraut. Und das haben die Investoren auch honoriert. Die Aktionäre haben quasi jetzt eine wunderbare Kursentwicklung gesehen.
In diesem Jahr lief es aber nicht so glatt. Das zweite Quartal war enttäuschend. Handelskonflikt, das hat SAP zugesetzt. Jetzt auf einmal fulminante Zahlen, eine operative Marge von über 30%. Ja, wie ist das so erklären? Hat er da nochmal alles Gute reingepackt?
Könnte man so sagen. Sie haben einen ganz großen Deal abgeschlossen im Cloud-Geschäft, wovon Sie jetzt zehren. Das war ein Haupttreiber für den Umsatzsprung und dann auch die guten Zahlen.
Jetzt schauen wir uns aber auch mal die Nachfolgerinnen an. Beide jung, ein Mann und eine Frau. Die erste Chefin eines DAX-Unternehmens mit Jennifer Morgan, da setzt SAP doch ein Ausrufezeichen.
Richtig, und sie kommt auch noch aus dem Cloud-Geschäft, aus der Zukunft, wenn man so will. Also das ist eine sehr weise Entscheidung. Ich kann mir gut vorstellen, dass das funktioniert.
Christian Klein verantwortet den Premium-Bereich HANA, Jennifer Morgan das Cloud-Geschäft. Sie wollen Kontinuität wahren, aber was heißt das denn? Mehr Cloud?
Der Herr Klein kommt quasi aus dem Unternehmen, er hat die DNA von SAP und er kann unheimlich gut zuhören. Das wurde in den vergangenen Konferenzen schon betrachtet und das könnte für das Kundenproblem einfach essentiell sein, dass jemand zuhört und Lösungen liefert. Und ich glaube, diese Kombination aus den beiden können wirklich gut durchschlagen.
Abgesehen davon, dass SAP ja wirklich Erfahrung mit der Doppelspitze hat. Im November bei der Analystenkonferenz, da werden sich die beiden vorstellen. McDermott hat die Latte sehr hoch gehängt, hinterlässt große Fußstapfen. Wie groß ist denn das Enttäuschungspotenzial?
Ich würde mal sagen, es gibt ein großes Hoffnungspotenzial. Man kennt ja die Probleme. Wenn er die Probleme mit den Kunden in Hoffnungen ummünzt, dann sehe ich da kein großes Problem. Enttäuschungspotenzial wäre nur da, wenn man sich jetzt komplett wieder von vielen Strategien abkehrt, die man in der Vergangenheit getroffen hat. Aber davon gehe ich nicht aus.
Das haben Sie mir noch mal gerade so hinterher gerufen. Wir werden ihn vermissen. Was werden Sie vermissen an McDermott?
Seine Art, seine motivierende Art, seine visionäre Art. Ich glaube, das ist einzigartig, finde man sonst in der gesamten DAX-Szene nicht.
Das sagt Christoph Schmidt von Fekra Capital. Also viel Kritik, aber auch viel Bewunderung.
Ja, und SAP ist ja ein deutlicher DAX-Gewinner, haben Sie gesagt. Schiebt das den DAX insgesamt nach vorn?
Ja, SAP hat natürlich ein Riesengewicht, aber ein Konzern allein kann nicht für die richtig gute Stimmung zum Wochenschluss verantwortlich sein. Der DAX legt nämlich um 2% zu, steigt auf 12.411 Punkte. Von den zwei größten Baustellen, dem Handelsstreit und dem Brexit, gibt es echte Hoffnungssignale. Trump trifft sich heute im Weißen Haus mit dem chinesischen Vizepremier und hat die bisherigen Verhandlungen als wirklich gut bezeichnet. Tatsächlich könnte sich eine Teilvereinbarung andeuten, was zumindest die nächste Eskalationsstufe bei den Zöllen verhindern würde. Und beim Brexit schlägt die Stunde der Wahrheit. Gestern hieß es von Johnson und seinem irischen Amtskollegen, dass doch noch ein Deal möglich sei. Und gerade wird bekannt, dass Barnier, der EU-Chefunterhändler, in intensive Gespräche mit Großbritannien gehen soll.
Bleiben wir noch mal kurz bei Donald Trump und die Deutsche Bank. Das ist irgendwie eine never-ending Story mit dem nächsten Kapitel.
Ja, mit diesem Kunden hat die ehemalige Hausbank von Trump wahrlich viel Ärger. Die Bank steht nämlich im Zentrum im Streit um die Herausgabe von Steuerunterlagen von Trump, die er ja nicht herausrücken will. Und die Bank sollte das aber tun, auf gerichtlichen Druck. Aber jetzt sollen es doch keine direkten Steuerunterlagen von Trump sein. Das hat auch ein Gericht bestätigt. Ob die Bank damit aus der Nummer raus ist, ist unklar. Die Anleger trotzdem sehr erleichtert, die Aktien 4% höher.
Und die Proteste in Hongkong sorgen bei Hugo Boss für ein schlechtes Geschäft. Sagt Hugo Boss selbst oder steckt da mehr dahinter?
Da muss mehr dahinter stecken, denn der Konkurrent, der französische Luxusgüterhersteller LVMH, hat trotz dieser Probleme sehr gute Zahlen gemeldet. Hugo Boss schwächelt in Amerika und Europa. Das ist wohl der Grund. Die Anleger sind tief geschockt, die Aktien 13% tiefer.
Dann schauen wir noch auf Euro-Anleihen und Gold.
Der Euro steigt auf 1,1059 $. Die meisten öffentlichen Anleihen verbilligen sich bis zu 2,33 €. Die Umlaufrendite steigt um 5 Basispunkte auf -0,48%. Und Gold verbilligt sich um $14 auf $1,494.
Dorothee Heutz mit dem Börsenbericht. Und neben SAP gibt es noch ein anderes Unternehmen, das mit einer Personalie überrascht. Der französische Autobauer Renault hat Generaldirektor Thierry Bolloré mit sofortiger Wirkung abgesetzt. Martin Bohne informiert.
Bolloré war für das operative Geschäft zuständig. Diese Aufgabe soll nun vorläufig Finanzchefin Clotilde Delbault übernehmen. Präsident des Konzerns bleibt der frühere Michelin-Chef Jean-Dominique Senard. Beide, Senard und Bolloré, waren erst im Januar als Tandem an die Spitze von Renault berufen worden. Als Nachfolger des jahrelangen Konzernlenkers Carlos Ghosn. Ghosn ist vor knapp einem Jahr wegen einer Betrugsaffäre in Japan verhaftet worden und wartet dort derzeit auf seinen Prozess. Bolloré gilt als Vertrauter von Ghosn und offensichtlich hat die Zusammenarbeit mit Senard nicht funktioniert. Dem nun geschassten Generaldirektor werden vor allem schlechte Beziehungen zum Renault-Partner Nissan nachgesagt. Die Franzosen halten 43% bei den Japanern, aber die Zusammenarbeit ist seit dem Skandal um Carlos Ghosn stark beeinträchtigt. Der französische Staat hält 15% bei Renault. Finanzminister Le Maire hat Konzernchef Senard unmittelbar nach der Absetzung Bollorés das Vertrauen ausgesprochen. Der Aktienkurs von Renault zog nach der Personalentscheidung an.
Martin Bohne war das. Vergünstigte Massagen, kostenloses Essen. Arbeitgeber wie Google versuchen es den Beschäftigten so angenehm wie möglich zu machen, damit sie gerne arbeiten und sich wie zu Hause fühlen. Doch neben festangestellten Beschäftigten gibt es auch viele in Leiharbeit, auch bei Facebook und Apple. Oft machen sie die gleiche Arbeit wie ihre Kolleginnen und Kollegen, doch genießen sie weit weniger Vorteile. Markus Schuler hat einen Google-Leiharbeiter getroffen, der anonym bleiben will und deswegen haben wir die Stimme verfremdet.
Werner E. ist fast 60 Jahre alt. Seit mehr als 10 Jahren arbeitet der gebürtige Deutsche für Tech-Unternehmen im Silicon Valley. Seit ein paar Monaten ist er in der Firmenzentrale von Google in Mountain View beschäftigt. Sein Firmenausweis ist allerdings rot. Und das bedeutet, Werner E. ist Mitarbeiter zweiter Klasse.
Es ist auch sehr schwer, eine Vollzeitbeschäftigung zu kommen, wenn niemand weiß, in dieser Tech-Industrie, du warst ein sogenannter Contractor. Da kommt man ganz, ganz schlecht raus.
Der Suchmaschinenkonzern beschäftigt derzeit rund 170.000 Mitarbeiter weltweit. Gut die Hälfte davon, so schätzen Experten, werden TVC genannt, Leiharbeitskräfte, die nicht bei Google direkt angestellt sind. Der Mindestlohn fängt bei umgerechnet 15 Euro pro Stunde an. Werner E. ist Spitzenkraft. Er bekommt knapp 35 Euro die Stunde.
Es gibt keinen Tag Urlaub. Wenn du nicht arbeitest, wirst du nicht bezahlt. Es ist immer schlecht für uns, wenn Weihnachten ist und wenn Google ihren Arbeitern freigibt. Zum Beispiel bei Weihnachten gibt es extra Freitage, bei Thanksgiving gibt es extra Freitage. Das ist immer der schlechteste Monat für uns, weil wir dann nicht bezahlt werden.
Werner E. macht oft die gleiche Arbeit wie ein direkt bei Google angestellter Ingenieur. Einziger Unterschied, der Google-Mitarbeiter verdient im Schnitt umgerechnet rund 180.000 Euro pro Jahr. Werner E. kommt auf umgerechnet 63.000 Euro. Er gehöre zum riesigen Heer der Schattenangestellten, sagt er.
Viele meiner Kollegen wohnen auch sehr weit weg, weil sie sich die Wohnungen hier nicht leisten können, müssen auf 2-3 Stunden zur Arbeit fahren.
Bevor Werner E. zu Google gekommen ist, hat er mehr als 5 Jahre für Apple in Cupertino gearbeitet. Dort hat er die deutschen Sprachkenntnisse von Siri, der Sprachassistentin, verbessert. Man hat ihm viel Verantwortung gegeben. Werner E. hat bei Apple in Kalifornien zum Beispiel zugehört, wenn Ärzte in Deutschland ihren Arztbericht ins Apple-Smartphone diktiert haben, ohne deren Wissen natürlich.
Wir haben ja nicht nur Siri abgehört, sondern auch sogenannte Dictations. Das heißt, wenn die Leute auf das Mikrofon gedrückt haben, um eine Nachricht aufzunehmen oder zu senden, die wurden auch abgehört.
Auch bei Apple gelten ähnliche Regeln wie bei Google. Von der Weihnachtstombola war Werner E. stets ausgeschlossen. Weil der Druck auf die Tech-Konzerne nun aber größer wird, trennen die Unternehmen Leiharbeiter und Festangestellte. Auf dem neuen Google-Gelände in San Jose ist es schon so, sagt Werner E.
Es geht schon weiter hoch, dass Ingenieure auch schon langsam nicht mehr Vollzeit sind. Es geht also immer höher.
Er habe die Schnauze voll, als Leiharbeiter zu arbeiten. Weil die Chancen, übernommen zu werden, bei null liegen, plant der 60-Jährige nochmals eine ganz neue Karriere. Auf keinen Fall aber in der Tech-Industrie des Silicon Valley.
Markus Schuler war das. Die Menschen in Deutschland sind trotz der Zinsflaute so vermögend wie nie. Mehr in den Wirtschaftsmeldungen mit Birgit Becker.
Auf den Rekordwert von 6.237 Milliarden Euro beläuft sich das Vermögen der privaten Haushalte im zweiten Quartal. Die Angabe machte die Bundesbank, die Bargeld, Bankeinlagen und Versicherungsansprüche dazu zählt. Am Vormittag berieten der britische Brexit-Minister Barclay und EU-Verhandlungsführer Michel Barnier darüber, ob ein Austrittsabkommen vor dem 31. Oktober noch möglich ist. Ob Großbritannien neue Vorschläge gemacht hat, wurde nicht bekannt. Michel Barnier bilanzierte mithilfe eines Bergsteigervergleichs.
But as already said, that the Brexit is like climbing a mountain. We need vigilance, determination and patience.
Brexit sei wie Bergsteigen, man brauche Kraft, Entschlossenheit und Geduld. Barnier soll weiter mit den Briten verhandeln. Die Zahl der Minijobber in Deutschland geht weiter zurück. Insgesamt registrierte die Minijobs-Zentrale noch 6,7 Millionen Beschäftigte, fast 23.000 weniger als ein Jahr zuvor. Zugleich stieg diese Zahl der sozialversicherungspflichtig regulär Beschäftigten. Die Staubsaugerfirma Dyson gibt die Pläne für den Einstieg ins Geschäft mit Elektroautos auf. Man habe ein so wörtlich fantastisches Elektroauto entwickelt, sehe aber keine Möglichkeit, das Produkt kommerziell gewinnbringend zu vertreiben.
Wirtschaftsnachrichten von Birgit Becker. In deutschen Wäldern sterben die Bäume seit vergangenem Jahr sogar großflächig. Wie kommen all jene zurecht, die Wald besitzen? Wie gehen Forstbetriebe und Sägewerke damit um? Damit beschäftigen wir uns im Firmenporträt in einer vierteiligen Reihe, heute mit dem letzten Teil. Und da stellen wir Ihnen ein Unternehmen vor, das sich spezialisiert hat auf jenen Baum, der als Hoffnungsträger gilt, weil er Dürre und Schädlinge besser aushalten soll. Die Buche. Allerdings ist das Buchenholz alles andere als leicht zu verarbeiten. In Thüringen gibt es einen Spezialisten für Buchenholz und den hat Mykos Miljanic besucht, der dieses Unternehmen zunächst einmal regional einbettet.
Kreuzburg in Thüringen, ein Städtchen mit gerade mal 2400 Einwohnern. Nicht viel für einen Ort, der bei genauem Hinsehen aber einiges zu bieten hat. Die 1225 erbaute steinerne Werrabrücke etwa. Eine Burg, von der 1227 Landgraf Ludwig IV. Zum Kreuzzug aufbrach. Und eine Forstgeschichte, die sich bis tief ins Mittelalter zurückverfolgen lässt. Umgeben von Wäldern war Holz zu jeder Zeit wichtig in Kreuzburg. Das hat sich bis heute nicht geändert. Sichtbares Zeichen dafür ist eines der innovativsten Sägewerke Europas. Die Pollmeier Massivholz GmbH und Co. KG hat eine junge Geschichte. 1988 wurde das Familienunternehmen als Pollmeier Leimholz GmbH im nordrhein-westfälischen Riedberg gegründet. Damals stand die Leimholzplattenproduktion aus Fichte, Kiefer, Buche, Eiche und Erle im Mittelpunkt. Doch schon Mitte der 90er Jahre bahnten sich Umbrüche an. Ziemlich hellsichtig erkannte der mittlerweile ins thüringische Kreuzburg gewechselte Firmengründer Ralf Pollmeier den allmählichen Niedergang der Fichte als wichtigsten Baum der Holzindustrie.
Ralf Pollmeier hat 1996 das erste moderne Laubholzsägewerk in Europa gebaut und hat sich von da an ausschließlich auf die Buche konzentriert. Buche ist der häufigste Laubbaum in Europa und ist weltweit die Holzart mit den größten nachhaltigen Nutzungsreserven.
Diplom-Ingenieur Jan Hassan ist Marketingchef der Pollmeier Massivholz GmbH und Co. KG. Ja, so jemanden brauchen Sägewerke, die den Mainstream-Baum Fichte links liegen lassen und sich dem im ersten Moment eher sperrigen Laubbaum Buche zuwenden. Ihr Holz hat zwar eine feine, homogene Struktur, lässt sich leicht beizen und ist wegen ihrer hohen Dichte hervorragend geeignet für Baukonstruktionen. Allerdings erfordert die Verarbeitung von Buchenholz technische Finessen.
Man sagt umgangssprachlich, die Fichte wächst direkt ins Sägewerk, die Stämme sind gerade. Die Fichte hat kleine Äste, ist deshalb leicht zu verarbeiten. Bei der Buche ist genau das Gegenteil der Fall. Die Buche hat große Äste, ist krumm, lässt sich schwierig trocknen und all das erfordert sehr viel Know-how, um aus der Buche einen hochwertigen Holzwerkstoff herzustellen.
Zwei Produktlinien bietet Pollmeier an. Klassisches Buchenschnittholz, etwa für Baukonstruktionen, und seit einigen Jahren Buchenfurnier-Schichtholz. Ein Produkt, mit dem sie mittlerweile Weltmarktführer sind. Die Vorteile liegen darin,
dass wir mit den Buchenbrettschichtholzbindern im Gegensatz zu Nadelleimholzbindern schlankere Querschnitte realisieren können. Und das ist eigentlich für jeden Architekten eine Faszination.
Erklärt die Architektin Heidelinde Möschel vom staatlichen Bauamt Freising gegenüber Pro Holz Bayern, einem Aktionsbündnis der bayerischen Forst- und Holzwirtschaft. Dr. Peter Pröbstle, Forstamtsleiter Erlangen, ergänzt die technischen Vorteile mit einem ökologischen Argument.
Wir sind auf die Buche im Rahmen des Klimawandels gerade in unseren Bereichen auch sehr angewiesen. Das heißt, das ist eine der Baumarten der Zukunft.
Die Pollmeier Massivholz GmbH und Co. KG hat neben Kreuzburg noch Niederlassungen im mecklenburgischen Malchow und in Aschaffenburg. Die Sägewerke schneiden pro Jahr über 600.000 Festmeter Holz. 800 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen. Es hat 2000 Kunden in mehr als 70 Ländern. Vertriebsbüros gibt es in Polen, China und in den USA. Der Jahresumsatz liegt bei knapp 200 Millionen Euro. Die Reaktionen von Architekten und Bauherren seien positiv, so Jan Hassan, zumal es keine Mehrkosten gibt. Buchenholz ist wegen seiner schwierigeren Aufbereitung zwar etwas teurer als Fichtenholz, trotzdem sind die Preise vergleichbar.
In einer vergleichbaren Bausituation kann ich mit Buchenfurnierschichtholz viel materialsparender bauen, das heißt die Querschnitte der Träger werden kleiner, das spart Material, das spart unterm Strich auch Geld. Und wenn man ein Projekt vergleicht, dann kostet es mit Buchenfurnierschichtholz nicht mehr zu bauen als mit Fichte. Bei etwas höheren Materialpreisen, aber deutlicher Materialersparnis.
Der Klimawandel mit den Dürreperioden der vergangenen zwei Jahre und dem dramatischen Befall von Fichten durch Borkenkäfer zwingt alle Akteure der Waldwirtschaft sowie der Politik zu einem grundlegenden Umdenken. Mittelfristig haben Fichtenwälder ausgedient. Die Zukunft gehört den Laubbäumen. Welche dies genau sind, ist noch unklar. Die Buche gehört sicherlich dazu.
Und einen Buchenspezialisten, den Verarbeiter Pollmeier, hat uns Mirko Smiljanic im Firmenporträt vorgestellt. Verfolgen, wo sich Polizeieinheiten befinden, das machte eine App möglich und war ein wichtiges Instrument für Protestierende in Hongkong. Doch Apple hat die App gesperrt. Das ist ein Thema in der Wirtschaftspresseschau.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, in seinen Twitter-Einträgen gibt sich Apple-Chef Tim Cook oft als Mann mit unumstößlichen Werten und Prinzipien, was es umso auffälliger macht, wie oft er sich in China dem Druck der Regierung beugt, auch wenn dies seinen vermeintlichen Werten widerspricht. Das Entfernen der App ist das jüngste Beispiel. Cook ist ein kühl kalkulierender Diplomat. Als Vorstandschef eines Konzerns wie Apple ist ihm das womöglich auch nur begrenzt zu verübeln, es lässt aber seine Gutmensch-Rhetorik reichlich hohlklingen. Keiner will den Zugang zum weltweit größten Markt verlieren, konstatiert die Badische Zeitung aus Freiburg. Das zeigt das Dilemma einer globalisierten Wirtschaft, die dann immer wieder mit den Eigenheiten der Nationalstaaten konfrontiert wird. Deutsche Unternehmen sind hier besonders betroffen. Sie gehören zu den größten Investoren in China. China wiederum verhält sich zunehmend aggressiv. Und früher oder später wird sich auch ein amerikanisches oder deutsches Unternehmen als Opfer eines Boykotts wiederfinden. All das spricht dafür, die Abhängigkeit vom China-Geschäft in der Langfriststrategie zurückzufahren. Die Frankfurter Rundschau ist überzeugt, dass Menschenrechte keine Chance haben, wenn es um massive wirtschaftliche Interessen geht. Warum etwa folgen westliche Internetfirmen dem Boykott des Iran durch die USA und schneiden die Bewohner vom Recht auf Kommunikation ab? Solange Politiker vor der Macht Chinas kuschen, muss sich keiner wundern, wenn auch Apple klein beigibt. Da bleibt am Ende nur, sie die Macht der Verbraucher mit Gewissen spüren zu lassen und laut zu bleiben. Die Süddeutsche Zeitung nimmt den Fall der keimbelasteten Wurst des Herstellers Wilke zum Anlass, sich mit Defiziten bei der Lebensmittelüberwachung zu beschäftigen. Obwohl Hygieneprobleme schon länger bekannt waren, schritten die Behörden nicht konsequent ein. Das Unternehmen durfte weiter produzieren und unterließ nach dem Fund gefährlicher Keime auch einen raschen Rückruf der Produkte. Die Behörden warnten zugleich viel zu spät die Öffentlichkeit. Das beste Kontrollsystem versagt, wenn das Personal fehlt. Lebensmittelkontrolleure und Veterinäre sind heillos überlastet. Hier sind die Länder gefordert, nachzubessern.
Und das war die Wirtschaftspresseschau. Und damit endet Wirtschaft am Mittag. Es folgen nach den Nachrichten folgt Deutschland heute mit Tobias Oehlmeier. Mein Name ist Sina Fröndrich.